rasantes Wachstum ohne massive Investitionen.
Wie wir heute so schön sagen, Asset Light, eine Lizenz zum Gelddrucken.
Das entpuppte sich bald dann irgendwie als richtiges Moloch.
Weg von einem Tag auf den anderen. Wenn das kein Beispiel für Compounding ist, dann weiß ich es auch nicht mehr.
Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Birühl und heute habe ich für dich die Antwort auf die Frage, wie kommt die Cola in die Flasche? In unserer letzten Deep Dive Folge haben wir der Gründungsgeschichte von Coca-Cola und der Magie der Marke nachgespürt. Heute geht's vor allem um die Abfüller und natürlich um ihre Aktien. Also darum, wie du mit diesem genialen Franchise-System von Coca-Cola Geld verdienen kannst. Und dazu sitze ich wieder gemeinsam mit meiner Kollegin Katharina Brunsendorf im Studio, hier bei Scalable Capital, Head of Content. Hallo Katharina.
Hallo Christian. Ja, ich freue mich auch auf die Fortsetzung, zumal wir in dieser Folge ja noch auch einige spannende Geschichten zu erzählen haben, wie Coca-Cola nach Deutschland gekommen ist oder wie der größte Investor unserer Zeit mit Coca-Cola 60% Dividendenrendite einstreicht. Und wer das noch alles noch mal ein bisschen einordnen will, der sollte unbedingt nicht verpassen, reinhören in Teil 1, also eine Folge zurück. Da ging es eben schon tiefer in die Geschichte, in die Gründungsgeschichte von Coca-Cola rein.
Ja, auf jeden Fall lohnt sich zu hören, aber trotzdem wollen wir ein kurzes Recap der Anfänge von Coca-Cola nochmal machen, auch für diejenigen, die vielleicht schon vor ein paar Wochen in diese Folge hineingehört haben. Anno 1886 experimentierte der Apotheker und ehemalige Kriegsheld John Stith Pemberton in Atlanta mit einer neuen Rezeptur. Ein Sirup aus Zucker, Coca-Blättern, Cola-Nüssen und geheimen Kräutern. Er wollte ein belebendes Tonikum schaffen, das Körper und Geist stärkt und vor allem seine Morphinsucht aufgrund des Kriegsleidens hatte er die lindert.
Ja, und sein Buchhalter Frank Robertson erfand mit Coca-Cola einen knackigen Namen und vor allen Dingen auch eben in dieser Handschrift hat er dann auch die Marke sozusagen direkt geschaffen. Unter dem Namen kam das Gebräu dann irgendwie in den Handel. Doch bevor dann auch der große Durchbruch kam, da verstarb Pemberton schon und Asa Chandler übernahm, ein geschäftstüchtiger Apotheker. Er übernahm die Rechte an der Formel und machte aus dem Apothekenprodukt durch vor allen Dingen raffiniertes Marketing eine nationale Marke und 1890 vor allen Dingen einen scheinbar wirklich verrückten Deal. Für gerade mal nur $1 hat er die Apfelrechte für die gesamte USA an zwei Anwälte aus Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee verkauft. Und die Anwälte, das waren Benjamin F. Thomas und Joseph B. Whitehead. Und das Kalkül dahinter, Candler konnte seine Coca-Cola nicht mehr nur frisch gezapft. Wir haben ja viel über diese Soda Fountains auch gesprochen, über diese vertreiben, sondern auch eben über den Flaschenkonsum für die Heimkonsumenten. Und er musste dafür selber nicht in Fabriken, Apfelanlagen, Logistik, Vertriebsnetze investieren. Er wollte ja auch fokussiert bleiben. Er konnte sich auf die Pflege der Marke und vor allen Dingen dann die Produktion des Sirups konzentrieren.
Ja, er wollte, wie wir heute so schön sagen, Asset Light sein. Ja, nur die anderen Jungs, Thomas und Whitehead, die hatten natürlich Druck. Die mussten Asset Heavy werden. Die brauchten Anlagen und die eröffneten dann tatsächlich bald schon in Chattanooga gemeinsam mit einem dritten Partner, John Thomas Lupton, über den wir auch noch sprechen werden, die erste Coca-Cola-Abfüllanlage der Welt. Und wenn man vielleicht schon mal so einen Imagefilm gesehen hat, wie diese Abfüllanlagen heute so aussehen, Da ist ja ganz viel Automatisierungstechnik drin. Naja, also da war man vor 100 Jahren natürlich in einer ganz anderen Situation. Das war eine ziemlich primitive Geschichte. Ja, ein paar Dutzend Flaschen pro Tag haben sie irgendwo in einem Hinterhof dann produziert, mit dem Pferdewagen ausgeliefert. Aber sie haben relativ schnell festgestellt, das Konzept funktionierte. Menschen wollten tatsächlich Cola nicht nur immer in der Soda Fountain genießen, sondern auch zu Hause zu Picknick mitnehmen und natürlich auch dann mal irgendwie, wenn sie rausfuhren zu Verwandten, Bekannten, die ein bisschen weiter draußen auf dem Land lebten, dann auch Coca-Cola mit dabei haben, denen Coca-Cola zeigen, was ja natürlich dann auch schon wieder Mund-zu-Mund-Propaganda und neue Nachfrage ausgelöst hat. Tja, allerdings, ne, wie das so ist mit dem Erfolg, er wirft manchmal auch neue Herausforderungen auf und das war auch bei unserem Abfüller-Trio so, denn sie haben sehr schnell erkannt, okay, dass mit dieser Abfüllanlage, das funktioniert ganz gut und mit einer zweiten und dritten auch, aber sie hatten sich in diesem Vertrag mit Asa Chandler dazu verpflichtet, eine landesweite Expansion dieses Abfüllnetzes durchzukriegen. Dann haben sie einfach mal überschlagen und festgestellt, also wenn wir das so machen, wie wir das bisher gemacht haben, dauert das Jahrzehnte und kostet Geld, das wir nicht haben. Und sie waren ein bisschen unter Druck, denn es gab gewisse Milestones im Vertrag mit Chandler. Und wenn sie die nicht erfüllt hätten, dann wären die Rechte an ihn zurückgefallen. Insofern haben sie sich überlegt, was können wir tun? Und dann ersannen sie ein dreistufiges Lizenz- und Vertriebssystem, was wir heute als Parent-Bottler-System kennen und was eigentlich so das erste Vertriebs- und Franchise-System der Weltgeschichte war. Drei Stufen, naja, ganz oben in der Pyramide natürlich das Gründertriumvirat, das einfach mal die USA unter sich aufteilte in drei Gebiete, die sie jeweils beackern wollten. Stufe 2, die sogenannten Parent-Bottler. Jeder der Gründer etablierte in seinem Territorium größere Zwischenhändler regional, die exklusive Rechte für bestimmte Gebiete erhielten, oft mehrere Bundesstaaten, die aber selber nichts produzierten, sondern die reine Lizenz- und Vertriebsgesellschaften waren. Und dann darunter Stufe 3, die lokalen Franchise-Bottler. Also diejenigen, die dann von Stufe 2, von den Parent-Bottlern, Lizenzen kauften und dann lokal abfüllen konnten. Die bauten erst die eigentlichen Fabriken, die mussten die Maschinen kaufen, die mussten Arbeiter einstellen, die mussten sich auch um die Logistik kümmern, den Vertrieb an den Handel und die waren dann vor Ort die Ansprechpartner und Distributoren.
Ja, und das finanzielle System dahinter, die Coca-Cola Company in Atlanta, die hat den Sirup an die Parent Bottler verkauft. Die Parent Bottler wiederum haben mit etwas Aufschlag den Sirup an ihre lokalen Franchise-Partner verkauft. Und die lokalen Bottler haben dann den Sirup mit Wasser und CO2 abgefüllt und vor Ort verkauft an die Händler.
Richtig schöne Pyramide.
Schöne Pyramide.
Großartig, ne? Ganz oben waren die drei, die ins Risiko gegangen waren, damals mit dem Vertrag mit Chandler, die clever verhandelt hatten. Dann diese Zwischenstufe, ne? Stufe 2, die Parent Bottler, eigentlich genial, weil die waren auch Asset Light, die haben nur einfach mit Lizenzen gehandelt und die ganze Arbeit und auch diese erheblichen Investitionen, die mussten eben die Franchise-Bottler schultern. Ja? Und eigentlich, wenn man jetzt mal bedenkt, man konnte jetzt nicht nachträglich noch Gründer werden und als Franchise-Bottler musste man halt ordentlich haxeln. So diese Zwischenstufe, die war natürlich schon ganz großartig. Die Parent-Bottler, die kassierten bis 1960 12,5 Cent für jede Gallone Sirup, die durch das System lief. Und das ohne irgendwelchen Aufwand. Da kann man sich also schon sehr gut vorstellen, dass diese Leute, die diese Lizenz dann von den Gründern ergattert haben, dann auch teilweise wieder Unterlizenzen ja dann vergeben haben, auch an weitere Parent Bottler, dass da der höchste Wertschöpfungshebel war und dass da sehr, sehr viele Millionäre entstanden sind. Man sagt immer noch, dass es bis in die 1960er Jahre kein anderes Unternehmen gab, das so viele Millionäre hervorgebracht hat wie Coca-Cola. Ja, auch durch Aktionäre, aber vor allem eben durch dieses Parent-Bottler-System, was eine Lizenz zum Gelddrucken war.
Absolut. Und was dann in Chattanooga begann, wurde zum Modell für die weltweite Expansion von Coca-Cola. Denn das Parent-Bottler-System, das hat ja ein rasantes Wachstum ohne massive Investitionen der Muttergesellschaft ermöglicht. Und die lokalen Bottler, die wiederum konnten sich eben auf die regionalen Gegebenheiten einstellen. Und als ein zentral gesteuertes Unternehmen, das hätte das einfach gar nicht so schaffen können. Sie konnten so eben schauen, was brauchen wir, die Arbeiter vor Ort, Maschinen und so weiter und so fort. Und trotzdem hat man es hinbekommen, das eine Produkt wirklich komplett durchlaufen zu lassen im System und gleichbleibend anbieten zu können.
Ja, es ist das klassische Franchise-System. Die Franchise-Bottler mussten vor Ort die Arbeit erledigen, konnten sich dabei aber natürlich verlassen auf die Strahlkraft dieser Marke, auf das, was die oberen Stufen und Muttergesellschaft eben getan hat, dafür, dass Coca-Cola kontinuierlich nicht nur bekannter wurde, sondern auch mit immer mehr Emotion aufgeladen wurde. Wir haben in der ersten Folge ausführlich darüber gesprochen. Und insofern ist dieses Coca-Cola-System schon immer so ein Balanceakt gewesen zwischen zentraler Kontrolle und lokaler Autonomie. Ja, ist natürlich ganz klar, ganz oben, The Coca-Cola Company behält die absolute Kontrolle über die Markenführung. Ja, das Logo-Design, die Werbeslogans, die globalen Kampagnen, die grundlegende Produktpositionierung. Ja, also es kann jetzt kein Abfüller hergehen und sagen, naja, ich glaube aber irgendwie so lokal, dieses geschwungene Logo, das passt bei uns nicht. Wir designen das jetzt mal in Arial 12 Punkt. Ja, das geht eben nicht. Oder eigene Werbekampagnen für eigene Coca-Cola-Marken. Das geht natürlich auch nicht. Aber die Bottler haben alle operativen Freiheiten. Sie entscheiden vor allem über die Preisgestaltung in ihren Märkten. Sie müssen sich das nicht vorschreiben lassen. Das muss natürlich kaufmännisch Sinn machen, weil sie kaufen ja von oben den Sirup ein. Sie können selber entscheiden über ihre Vertriebsstrategien, über lokale Promotions, sogar auch über Produktvariationen. Sie können eigene Geschmacksvarianten in Abstimmung mit der Zentrale anbieten, solange eben die Kernmarke nicht verwässert ist. Und sie können ihre Anlagen auch nutzen und ihre Distributionsnetzwerke, um eigene Marken zu entwickeln und zu vertreiben, solange diese eben nicht in Konkurrenz stehen zu den Marken von The Coca-Cola Company. Und das ist natürlich dann auch eine Herausforderung, aber mit so regionalen Getränken lässt sich da durchaus was machen. Und das ist natürlich auch ein zusätzlicher Wertschöpfungsanreiz für diese Bottler. Insofern, man sollte nicht so tun, auch wenn sie ganz unten in der Pyramide sind, als wenn das eine Position wäre, in der man kein Geld verdienen kann. Ganz im Gegenteil. Und das werden wir zeigen.
Genau, und das ist ja vor allen Dingen auch ganz erfolgreich schien, zeigt ja auch, dass von 1899 bis 1980 das ursprüngliche Parent-Bottler-System praktisch unverändert bestanden hat. Und es gab über 1000 unabhängige Coca-Cola-Abfüller allein in den USA. Viele davon kleine Familienunternehmen mit ein oder vielleicht auch zwei Abfüllanlagen, die seit Generationen dann auch in derselben Familie waren. Aber das System geriet dann unter Druck. Erstens explodierten die Kapitalkosten für moderne Abfüllanlagen. Also es gab dann neue Highspeed-Linien, die in den 1980ern mehrere Millionen Dollar gekostet haben, die sich viele kleinere Bottler einfach nicht leisten konnten, die das auch nicht stemmen wollten.
Na, guck ja heute mal die Maschinen an, was sie heute kosten. Ja, und wir haben ja sogar eine Firma im MDAX, die genau das macht, Weltmarktführer bei Getränkeabfüllanlagen ist. Das ist die Krones AG, ja. Und die macht nicht von ungefähr solche Margen und die stecken sogar in manchen Robotik-Indizes drin, weil das ist wirklich nichts mehr wie damals in Chattanooga im Hinterzimmer. Das ist Hightech-Automatisierungs- und Prozesstechnologie.
Ja, das hat nichts mehr mit vielen Menschen zu tun, die dann an jeder Flasche die Hand anlegen und dann später die Pferdekutsche, die das Ganze abtransportiert. Das ist vollautomatisiert von vorne bis hinten. Wir haben aber dann noch ein zweites Thema und zwar verschärften sich dann die Cola Wars zwischen Coca-Cola und Pepsi dramatisch. Und Pepsi hatte bereits in den 1970ern begonnen, seine eigenen Abfüllern abzukaufen, um direkte Kontrolle über Preisgestaltung und Marketing zu erlangen. Also nochmal wirklich die andere Richtung. Und Drittens hat sich der amerikanische Einzelhandel fundamental verändert. Große Supermarktketten verlangten nationale Verhandlungspartner, nicht hunderte lokale kleine Bottler, verständlicherweise. Und denn ein Walmart-Manager, der wollte nicht mit 50 verschiedenen Coca-Cola-Abfüllern über Preise verhandeln wollen, sondern eben mit einer Person sprechen und für sich den besten Preis auch rausholen.
Ja, und vor allem, also wenn er dann mit 50 spricht, ist es ja auch aus der Sicht der 50 sicherlich nicht der beste Preis, ja, sondern Verhandlungsmacht, größere Einheiten war dann ein Thema, ja, und wenn so viele kleine Bottler ums Überleben kämpfen, sich verschulden müssen oder unter Wert verkaufen müssen, ist das natürlich auch wieder etwas, was auf den Wert der Marke ausstrahlt. Und The Coca-Cola Company ist ja die Gralshüterin der Marke. Und das kann man ja nicht zulassen, dass dieses Franchise-System dazu führt, dass Menschen das nicht mehr weitermachen können als Unternehmer, dass sich das rumspricht. Das ist negative Presse. Das passt nicht zu dem positiven Gefühl, das Coca-Cola immer verkaufen wollte. Und insofern, in dieser Phase in den 1980er Jahren, gab es dann tatsächlich eine Zeitenwende. Coca-Cola verabschiedete sich von dieser Asset-Light-Philosophie und stieg tatsächlich selbst ins Apfelgeschäft ein. Und das begann im Januar 1986. Und ich erwähnte eben schon den Namen John T. Lupton, also einer der drei Anwälte, die damals die erste Anlage finanziert haben. Und dessen Nachfahren haben tatsächlich als erste dann ein Milliardendeal gelandet und das Apfelgeschäft, das ihr Urahn aufgebaut hatte, an Coca-Cola verkauft. Wenige Wochen später, nach diesem ersten Milliardendeal, gab es in den USA eine viel beachtete Übernahme, nämlich von Beatrice Foods. Da gehörte unter anderem Krispy Kreme dazu, aber es war eben auch der zweitgrößte Bottler unter dem Dach dieses Nahrungsmittelkonzerns, der plötzlich bei Private Equity landete. Und zwar bei keiner geringeren Firma als bei KKR, also letztendlich bei der Ikone des modernen Private Equity Geschäfts, gegründet von Henry Kravis, dem ersten K. Und ja, die hatten das dann übernommen. Und wie Private Equity das so macht, die müssen das Unternehmen weiterentwickeln und haben sich entschieden, naja, also Coca-Cola Bottling gehört nicht mehr zum Kerngeschäft, Nahrungsmittel, das wollen wir gerne mal versilbert. Und die haben das einfach ins Fenster gestellt. So, wer will's denn haben? Und da hatte Coca-Cola natürlich Angst. Hey, der zweitgrößte Abfüller der USA plötzlich auf dem Markt, also wenn den am Ende jemand kauft, den Coca-Cola nicht mehr ordentlich kontrollieren kann, kann das auch wieder schädlich für die Marke sein. Wirklich haben sie sich gesagt, komm, zack, wir kaufen das Ding auch noch. Und dann hatten sie plötzlich innerhalb weniger Wochen für 2,3 Milliarden Dollar 25% des gesamten Apfelgeschäfts erworben. Geschäft, was sie ja eigentlich nie haben wollten aus der Historie, weil es eben Kapital bindet. Aber sie sahen halt die Notwendigkeit. Und jetzt sagt man 2,3 Milliarden Dollar, naja, in den 80er Jahren, wie viel war denn das? Naja, also Kaufkraft hilft uns da nicht viel weiter, aber wir können es in Relation zum Umsatz bringen. Coca-Cola, die Company, hat damals 8,7 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Und da muss man sagen, da 2,3 Milliarden für einen Bereich, den man eigentlich nicht will, rauszuhauen, ist schon
eine Stange Geld.
Ja, mutige unternehmerische Entscheidung, aber wir dürfen eins bei Coca-Cola ja nicht vergessen. Sie hatten schon immer einen Hang zu Financial Engineering. Ja? Irgendwie die Finanzmärkte auch intelligent zu nutzen. Ein paar Beispiele haben wir heute auch noch. Wir haben bereits den Börsengang 1919, nur wenige Monate nach dem Verkauf des Unternehmens von Arthur Candler an Woodruff und seine Investoren gehabt. Also das war immer schon so in der DNA Finanzoptimierung. Und dann kam Coca-Cola nämlich wirklich auf einen klugen Schachzug. Sie haben nämlich diese beiden Abfüller schnell in eine Company gepackt, haben das Ganze Coca-Cola Enterprises genannt und dann schon wenige Monate später für 1,4 Milliarden Dollar an die Börse gebracht. Allerdings nur 49%. Das heißt, sie hatten weit mehr als die Hälfte des Kaufpreises refinanziert, hatten weiterhin 51% der Stimmrechte und die Kontrolle über 25% des Abfüllermarktes. Also eine sehr intelligente Strategie. Und das haben sie dann natürlich als Plattform weitergenutzt. Sie haben sukzessive dann schwächelnde Bottler aufgekauft, haben die wieder fit gemacht und haben sie an größere Bottler gebracht. Also so ein klassisches Buy-and-Flip-System.
Genau, und sie haben aber auch auf diese Weise die US-amerikanischen Abfüller in einem halben Jahrzehnt von über 1000 auf unter 400 reduziert. Also man hat sich wirklich geschaut, eine Konzentration damit vorangetrieben. Und international, da hat man sich dasselbe Playbook genommen, hat das auch durchgespielt. Professionell gemanagte, kapitalstarke Abfüller traten an die Stelle mittelständischer, geprägter Familienunternehmen, die entweder verkauft wurden oder dann auch schlichtweg vom Markt verschwunden sind. Und heute, da arbeitet Coca-Cola global nur noch mit 225 Abfüllern, von denen einige sogar börsennotiert sind. Und nur die einzige Coca-Cola Enterprises nicht mehr, zumindest eben nicht in dieser Form. Denn 2010 wurde Coca-Cola sich tatsächlich untreu. In einer höchst komplexen Transaktion kaufte der Konzern, der immer ja Asset Light, du hast es schon ein paar Mal erwähnt, sein wollte, das nordamerikanische Abfüllgeschäft von CCE zurück und kontrollierte plötzlich auf einmal 75% des US-Bottler-Volumens und fast 100% des kanadischen Marktes mit 50 Produktionsanlagen, 350 Distributionszentren und 55.000 Mitarbeitenden. Aber was den Aktionären dann als Meilenstein und für Marktmacht dann auch verkauft worden war, das entpuppte sich bald dann irgendwie als richtiges Moloch. Denn die kulturellen Unterschiede zwischen Sirup-Franchise und Bottling-Business waren zu groß, die Synergieeffekte auf der anderen Seite zu gering.
Kommt uns doch irgendwie bekannt vor, ne? Kennen wir von vielen Übernahmen, man wagt sich auf ein Terrain vor, was man eigentlich nicht kann. Und das ist ja Asset Light und Asset Heavy, verträgt sich nicht. Und deswegen hat ja dann Muha Kent, der 2008 bis 2017 CEO von Coca-Cola war, zugegeben. Also damals diese Reintegration, da haben wir einfach gelernt, dass wir nicht gut darin sind, Bottling-Operationen zu betreiben. Das ist nicht unser Geschäft. Aber sie hatten eben Milliarden von Kapital in diese Transaktionen genommen. Und natürlich geht es nicht nur um finanzielle Themen dabei, sondern sie mussten das auch managen, diese 75% des US-Abfüllmarkts. Und das haben sie richtig schlecht gemacht. Das hat Coca-Cola Marktanteile gekostet, Marktmacht am Ende gekostet, weil man eben schlecht geführt war, weil man diesen Durchgriff nicht nutzen konnte, weil es nicht harmoniert hat. Und insofern kam dann, was kommen musste,
die Rolle
große
rückwärts.
Rolle rückwärts.
Genau, die folgte nämlich in den 2010er Jahren, die Rolle rückwärts, Stück für Stück. Da hat Coca-Cola die Abfüllgeschäfte an unabhängige Bottler- oder Investorengruppen zurückverkauft, um dann wieder Asset Light zu werden. Bis heute 60 Transaktionen, häufig unter Buchwert. Und die Verluste summieren sich im Laufe der Jahre auf mehrere Milliarden Dollar. Dafür ist die Bilanz wieder sauber, man ist wieder fokussiert und einige neue Börsenstories, die sind entstanden oder haben eben auch ein neues Momentum erhalten. Und vier davon wollen wir uns genauer anschauen, denn du hast es schon gesagt in der anderen Folge, wenn man Coca-Cola bei Scalable im Broker eingibt, bekommt man 5 vorgeschlagen. Und eben auf die 4 Geschichten der Bottler, darauf schauen wir jetzt und mit welcher starten wir?
Naja, wir starten natürlich dort, wo Coca-Cola herkommt, in den USA mit Coca-Cola Consolidated, ein Unternehmen, das fast so alt ist wie The Coca-Cola Company selbst, gegründet 1902, nur 3 Jahre nach diesem legendären 1-Dollar-Deal von Thomas und Whitehead. Da gründete J.B. Harrison in Charlotte in North Carolina eine von vielen lokalen Abfüllereien, besorgte sich die Rechte für ein kleines Gebiet und baute sukzessive sein Vertriebsnetz aus mit eigenen Pferdefuhrwerken und auch eigenen Flaschenwaschanlagen. Denn klar, die Flaschen wollte man ja wieder zurückhaben und dann wieder neu befüllen. Und dazwischen musste man ja sie von dem süßen Klebstoff befreien.
Richtig. Und im Laufe der Jahrzehnte, da hat die Familie sukzessive benachbarte Bottler übernommen, zieht Kreise nach South Carolina, Tennessee, Kentucky, Virginia, immer schön bodenständig, bis der Ururenkel des Gründers 1972 die Chance der ein Jahr zuvor gegründeten Wachstumsbörse Nasdaq erkennt, an der Börse Kapital einsammelt und im großen Stil andere Abfüller dann auch übernimmt. Und sowohl der Name als auch das Börsenkürzel verraten die Ambition C-O-K-E, Coke. Man sieht sich als den Konsolidierer der Apfellandschaft und verleibt sich allein in der Konzentrationswelle in den 1980er Jahren 50 Betriebe ein.
Die Nasdaq, ja, da haben wir sie. Also erstens, ne, die Nasdaq ist älter als viele glauben. Es ist jetzt keine Erfindung des Internetbooms, sondern tatsächlich aus den 70er Jahren. Und die Nasdaq ist nicht nur eine Technologiebörse. Es gibt auch eine ganze Reihe anderer Wachstumsunternehmen oder Unternehmen, die mal irgendwann junge Wachstumsfirmen waren, so wie Co-Consolidated, die dann sich dort Kapital besorgt haben und noch immer an diesem Börsenplatz notiert sind. Und das anfangs bei Co-Consolidated auch höchst erfolgreich zwischen 1980 und 1986, also damals im Zuge dieses großen Refranchising der Coca-Cola Company, da konnte sich Co-Consolidated verzehnfachen. Allerdings danach kam die Coke-Aktie 30 Jahre lang nicht von der Stelle. Denn diese ganzen Übernahmen, 50 alleine in den 1980er Jahren, die mussten natürlich irgendwie verdaut werden. Ja? Und diese Investitionen in Abfüllanlagen und dieses Distributionsnetz, das dann ja 14 Bundesstaaten umfasst, die sind natürlich immens. Erst 2010 wieder. Ja, seitdem prickelt es nicht mehr nur im Glas, sondern auch an der Börse, denn Coca-Cola Consolidated zählt eben zu den Gewinnern dieser Entkonsolidierung, die du eben beschrieben hast, als Coca-Cola beschlossen hat, sie gehen doch wieder aus diesem Abfüllgeschäft raus und wollen die kleinen Betriebe losschlagen. Da stand eben Coca-Cola Consolidated auf der anderen Seite und hat erfolgreich und günstig Betriebe übernommen und auch sehr, sehr gut integrieren können. Das sieht man auch an den Umsätzen. Ja? Seit 2011, seit dieser ganze Zauber losging, hat sich der Umsatz mehr als vervierfacht auf aktuell 6 Milliarden Dollar. Aber der Nettogewinn, der ist um den Faktor 20 gestiegen, genau wie die Aktie. Und dabei, das darf man auch nicht vergessen, ist Coke nach wie vor ein Familienunternehmen geblieben. Die Familie hält zwar nur 5% des Aktienkapitals, hat das aber in Form von sogenannten Class B-Aktien, die mit 20-fachem Stimmrecht ausgestattet sind, was dann zu einem Stimmanteil von über 80% führt.
Sehr geschickt.
Ja, es ist großartig. Ich meine, wir kennen das von Technologiefirmen in der heutigen Zeit auch. Also beispielsweise bei Meta oder bei Alphabet ist das auch so, dass die Gründer trotz eines geringen Kapitalanteils immer noch durch ihre Stimmrechte sehr, sehr viel bestimmen können. Aber auch hier, ne, sieht man wieder, irgendwie scheint Coca-Cola dieses Visionäre anzuziehen, dass diese Familie Harrison damals schon 1972 beim Gang an die Nasdaq genau daran gedacht hat. Man musste ein bisschen Macht abgeben an The Coca-Cola Company. Ja. Die wollen zwar keine Mehrheitsbeteiligung mehr haben, die dann voll konsolidiert sind in der Bilanz, aber ein bisschen Minderheitsbeteiligung, Ertragsanteil möchte man trotzdem haben. Den haben sie, aber mit ihrem Viertel haben sie ein Viertel von den Erträgen. Nur zu sagen, haben sie bei Coke Consolidated nichts. Abseits natürlich der Verträge über das Bottling. Da gibt es immer mal wieder so ein bisschen Kritik dran. Kritik auch daran, dass Coke Consolidated, ja, dieses Börsenkürzel Coke hat, während ja The Coca-Cola Company unter dem Kürzel K.O. geführt wird, was man ja auch mit Knockout übersetzen kann. Also auch nicht so geschickt, aber Coke Consolidated hat sich wirklich da so als Spinne im Netz und unabhängiger Abfüller Nummer 1 in den USA breit gemacht. Ist heute natürlich immer noch wahnsinnig abhängig von Coca-Cola und den Produkten. 85% des Geschäfts laufen eben über Coca-Cola-Marken. Die anderen 15%, und das wird uns auch bei den übrigen Abfüllern begleiten, kommen durch Lohnabfüllungen zustande, wo Coke eben auch auf ein Wachstumssegment gesetzt hat, sehr frühzeitig, nämlich den Kooperationspartner Monster Energy. Da sind sie tatsächlich der größte Abfüller im Südosten der USA und natürlich auch dann ein Profiteur des Monster-Wachstums. Dazu haben sie in den letzten Jahren zunehmend Gebrauch von der Möglichkeit gemacht, dass sie auch eigene regionale Produkte anbieten und herstellen können. Das machen sie nicht nur bei Energy Drinks, sondern auch bei regionalen Wassermarken. Das heißt, die haben also durchaus einige Standbeine. Und was das Unternehmen auch sympathisch macht, was wirklich beeindruckt für so ein kapitalintensives Business, netto haben die gerade mal 300 Millionen Dollar Schulden, ne? Während der Free Cashflow zuletzt bei 500 Millionen Dollar lag. Die könnten also eigentlich aus dem operativen Geschäft ihre Schulden innerhalb von 8 Monaten abzahlen. Das passiert halt, wenn man über Jahre nichts aus dem Unternehmen nimmt. Die haben nur symbolische Dividenden gezahlt, haben das alles immer wieder direkt ins Geschäft, in Übernahmen, in Technologie, auch zur Abfüllung und zur Distribution reinvestiert. Erst im letzten Jahr gab es dann mal eine Sonderdividende und erstmals größere Aktienrückkäufe.
Wahnsinn. Spannende Geschichte, aber kommen wir zur zweiten Geschichte. Coca-Cola Euro-Pacific Partners. Denn Coca-Cola gibt es ja eben nicht nur in den USA, sondern auch hierzulande. Wobei das Getränk ja erst 1929 nach Deutschland gekommen ist, 3 Jahrzehnte nachdem in den USA das Bottling-System an den Start gegangen war und einige Monate nachdem der Kölner Fabrikant Karl Flack seine Afrikola herausgebracht hat, scheint also geschmeckt zu haben, sodass der Markt sich nach mehr gesehnt hat. Dennoch, das Geschäft lief zuerst schleppend, bis 1933 der damals gerade 30-jährige Max Keit in die Firma eingetreten ist. Er hat dann Lieferbeziehungen zu Gastwirten, Kinos, Tanzhallen aufgebaut und konnte Coca-Cola dann auch auf Reichsparteitagen und Großveranstaltungen der Nazis platzieren, einschließlich der Olympischen Spiele 1936. Also auch hier Huckepack mit draufgesetzt. Und parallel, da ist ein Netz von rund 50 Apfelbetrieben entstanden, die von Essen aus mit importiertem Sirup dann versorgt worden sind. Und die Verkäufe, die stiegen von 100.000 Kisten 1933 auf ganze 4 Millionen Kisten in 1939.
Ja, und da gibt es eine schöne Anekdote zu, denn die Coca-Cola wurde ja damals in dieser ikonisch gestalteten, leicht bauchigen Flasche mit 0,2 Litern angeboten. Natürlich auch in Deutschland, internationaler Standard, das war ja das Thema seit Asa Candler. Allerdings wurden in Deutschland im Reich die 1/4-Liter-Flaschen verwendet. Und den Nazis gefiel das natürlich gar nicht, dass da so ein amerikanischer Konzern sowieso mit seinem amerikanischen Getränk kam, was plötzlich auch in der Bevölkerung sehr beliebt war. Und sie wollten, dass Coca-Cola auf die reichsübliche Viertel-Liter-Flasche umstieg. Aber es gab dann tatsächlich wirklich Interventionen von Seiten Coca-Cola, auch aus den USA, um dieses Gebot, nur ein Produkt, nur eine Flasche in der ganzen Welt tatsächlich auch in Deutschland durchzuziehen. Und tatsächlich, das hat funktioniert. Die haben eine Sondergenehmigung bekommen vom zuständigen Staatssekretär Hitlers. Und 1940, also schon während des Zweiten Weltkriegs, diese Dauererlaubnis für diese kleinen Flaschen. Auch das zeigt, was Coca-Cola selbst unter diesem Schreckensregime in einem anderen Kontinent in kürzester Zeit für eine Macht, für eine Markenpower aufgebaut hat.
Ja, und mit Kriegsbeginn 1939 werden die Sirup-Importe dann aus den USA gestoppt. Aber Keit, der bleibt pragmatisch. Er will seine 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten und entwickelt nach mehreren Notexperimenten die Fanta. Aus Molke und Fruchtresten entsteht ein neues Produkt. Die Legende, die sagt, die Rezeptur wurde im Spirit der Not mit einfachsten Mitteln in Brandenburger Molkereien dann einfach angerührt. Und Kite ist zwar nie ein NSDAP-Mitglied, aber trotz kritischem Blick auf das Regime stellt er sich unter den Schutz der Macht und um Firma um Jobs zu retten. Und die Nazi-Nähe, das ist zwar ein moralischer Schatten, unter dem heute viele deutsche Traditionsunternehmen stehen. Das haben wir auch schon an anderer Stelle als Thema gehabt. Aber Kite ist Überlebenstalent und die Fanta-Innovation sind in der Nachkriegszeit das Sprungbrett für die rasante Entwicklung von Coca-Cola in Deutschland. Und Fanta übrigens, der Name von Fantasie. Also als sie dann unter den Mitarbeitenden gebrainstormt haben, wie man es heute so schön nennen würde, kam das dann auch eben ziemlich schnell raus, weil man musste die Fantasie auch walten lassen, um zu einem neuen Getränk dann zu kommen. Und nach Kriegsende, da wird Kite dann von der amerikanischen Militärregierung erst misstrauisch, dann aber ganz wohlwollend behandelt, weil sein Beitrag, der war einfach zu groß zur Wirtschaft, zu deutsch immerhin die Inszenierung, aber zu sauber auch durch die Trennung zu Politik und Unternehmenskultur. Und am Ende bleibt Kite, gibt Fanta Lagerbestände und Gewinne an die Muttergesellschaft zurück und baut das Nachkriegsgeschäft auf mit kapitalkräftigen Konzessionären.
Ja, der bekannteste davon dürfte ein Sportler sein, nämlich Max Schmeling, der Boxweltmeister. Der war Coca-Cola-Konzessionär in Hamburg. Und das war ein ordentliches Geschäft für beide Seiten. Man musste zumindest erstmal ein ordentliches Startkapital mitbringen. 8 bis 10 Millionen Mark brauchte es, wenn man eine solche Konzession erwerben wollte. Jetzt hat nicht die Konzession so viel gekostet, aber man musste ja die gesamte Fabrikanlage, Fahrzeuge, Cola-Automaten und sogar die Glasflaschen alles erstmal kaufen. Also ein wirklich teures Franchise, denn das war jetzt mal eine Zahl aus den 60er Jahren. Wenn man das mal in heutigem Geld sieht, sind es ungefähr 50 Millionen Euro. Also kein Franchise für jedermann, ja. Aber natürlich für Unternehmerfamilien war das super spannendes Business, denn die Marge war dann doch recht hoch. Ne? Ich habe mal nachgeschaut, der Spiegel hat das mal aufgelistet, im Jahr 1965 an jeder abgefüllten kleinen Flasche, die für 30 Pfennig damals in den Handel ging, verdiente der Abfüller rund 5 Pfennig. Ja? Und wenn man dann so durchschnittliche Umsätze nimmt von 4 Millionen Mark pro Jahr, bleiben 900.000 Mark steuerpflichtiger Reingewinn. Und das bezogen auf die 8 bis 10 Millionen Mark ursprüngliche Investition, ist eine ordentliche Rendite. Na, jetzt nichts mehr im Vergleich zu KI-Aktien heutzutage, aber ist natürlich auch ein recht stetiges Geschäft. Und das hat diese Cola-Konzession dann in Deutschland auch sehr, sehr beliebt gemacht. Allerdings, auch in Deutschland fand dann irgendwann dieses Refranchising statt. Ja, diese ganzen Abfüll- und Distributionsrechte wurden allesamt in der Coca-Cola Erfrischungsgetränke GmbH zentralisiert und liegen heute nach einer wahren Bonanza von Deals, Fusionen und Übernahmen final bei Coca-Cola Euro-Pacific Partners. Und da sind wir wieder mitten im Scalable Broker, denn Coca-Cola Euro-Pacific ist börsennotiert, domiziliert in Großbritannien, gehandelt aber an der Nasdaq und dort inzwischen sogar enthalten im Nasdaq 100 Index. Das will heißen, also wenn du einen Nasdaq ETF im Portfolio hast, dann hast du auch ein bisschen was von Coca-Cola Euro-Pacific mit dabei. Ein Gigant, ja. 25 Milliarden Dollar Umsatz, 40 Milliarden Dollar Börsenwert und das Spannende sind jetzt die Zielmärkte 31 in Westeuropa, ohne Italien, Österreich und die Schweiz, da kommen wir gleich zu. Und darüber hinaus eben im Pazifikraum, unter anderem Australien, Indonesien und die Philippinen.
Ja, CCEP ist dabei mehr als nur Coke, denn neben den Coca-Cola-Marken, die über 70% des Umsatzes ausmachen, werden auch Monster, Fuse Tea, Capri Sun, außer in Deutschland seit 21 aus Lizenzgründen und lokale Marken wie Oasis, Royal Bliss und eigens entwickelte Wasserlinien wie Smart Water produziert. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht gehört, aber in Australien vertreibt CCEP auch Molkereiprodukte und ist damit einer der vielseitigsten Bottler weltweit.
Ja, ein eigenes Getränke-Imperium und wenn man auch mal sich den Umsatz klar macht, 25 Milliarden Dollar, ja, das ist ungefähr die Hälfte des Umsatzes von der Coca-Cola Company. Nur eben nicht mit dieser Marge als Bottler, denn das Geschäft ist eben Asset Heavy, in 31 Ländern Abfüll- und Distributionsnetzwerke aufzubauen. Das bindet eine ganze Menge Kapital. Insofern darf man sich nicht wundern, dass hier gerade, weil das Unternehmen in der heutigen Form dann erst 2021 nach all diesen Fusionen fertig war, dass die Nettoschulden schon erheblich sind. Ja, 10 Milliarden Euro stehen da auf der Uhr. Das entspricht ungefähr dem Dreifachen des für dieses Jahr erwarteten operativen Ergebnisses. Also ganz andere Situation als bei dem historisch gewachsenen US-Abfüller Coke Consolidated. Aber wie standardisiert das Geschäft ist, erkennt man an einer Zahl, nämlich an der operativen Marge. Die ist bei beiden Unternehmen mit 13% auf ziemlich exakt demselben Niveau. Und ähnlich wie bei Coke Consolidated ist The Coca-Cola Company, die Mutter aus Atlanta, auch hier wieder beteiligt. Knapp 20% gehören Coca-Cola. Größer Aktionär allerdings, und auch das ist wieder typisch für etwas, was wir jetzt ein paar Mal gesehen haben, größter Aktionär ist ein Konsortium spanischer Unternehmerfamilien, die ihre früheren Abfüllaktivitäten hier eingebracht haben. Das heißt, das, was wir in Deutschland hatten, dass das wirklich für Unternehmerdynastien gesorgt hat, die im Abfüllgeschäft tätig waren, das ist auch ein internationales Thema. Und dieser familiäre Charakter war sicherlich lange Zeit auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor für den Aufstieg, weil eben dieses unbedingte Commitment da war. Aber irgendwann dann auch der Punkt, wo es zu kippen drohte, als die wirklich großen Investitionen zu tätigen waren. Und mit diesen Bottling-Firmen, die so groß sind, so kapitalkräftig sind, die Zugang zum Kapitalmarkt haben, hat Coca-Cola, die Mutter, eigentlich die ideale Plattform geschaffen, um einerseits nicht selber Asset Heavy investieren zu müssen und andererseits aber sicherzustellen, dass ihnen nicht irgendwie die Bottler von der Schippe springen.
Jetzt haben wir schon einige Länder abgehandelt. Da fragt man sich, was ist denn mit Osteuropa? Und das bringt uns zu Story 3. Denn die Region, die hängt im Coca-Cola-Kosmos unter Griechenland, zumindest historisch, denn Keimzelle des osteuropäischen Abfüllablegers ist die 1969 gegründete Hellenic Bottling Company, die schon 1991, also kurz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in Athen an die Börse gegangen ist und da mit dem dabei gesammelten Kapital sukzessive Konzessionen und Anlagen in ganz Osteuropa akquiriert hat, dabei Österreich, Schweiz, Italien sowie Nigeria. Und insgesamt bedient Coca-Cola HBC heute 750 Millionen Konsumenten in 30 Ländern und erzielt damit rund 10 Milliarden Euro Umsatz. Zeitweise war Coca-Cola HBC das höchst kapitalisierte Unternehmen an der Athener Börse und wurde von den Investoren während der Griechenland-Krise ab 2010 entsprechend in Sippenhaft genommen. Wegen dieser Bewertungsabschläge wurde das Unternehmen 2012 umgewandelt in eine Schweizer AG mit Sitz in Zug, wo man ja als Holding auch gewisse Steuervorteile genießt. Und das Primärlisting, das wurde nach London verlegt, wo Coca-Cola HBC 2013 den FTSE 100 aufgestiegen ist.
Ja, das hat der Börse Athen damals richtig wehgetan. Ja. Und ich erinnere mich auch noch an die Talkshows im Rahmen dieser Griechenland-Krise. Da saß dann Dirk Müller, ja, Mr. Cashkurs, und sagte, irgendwie klarzumachen, dass Athen und Griechenland wirtschaftlich so eine Nullnummer ist, ey, die größte Firma an der Börse Athen, das ist ein Cola-Abfüller. Ja, als wenn das was Schlimmes gewesen wäre. Man muss ja wirklich sagen, es ist eine Firma, die Cola in wirklich entlegene Winkel der Welt getragen hat und die natürlich auch einen ganz wesentlichen Anteil daran hat, dass Coca-Cola nach dem Fall der Mauer in den 1990er Jahren so richtig durchstarten konnte im ehemaligen Ostblock. Ja, deswegen also diese Griechenland-Krise, die war irgendwie aus Kapitalmarktsicht für das Unternehmen kritisch. Deswegen war das ein recht logischer Schachzug, dass man sich dann für den Finanzplatz London und auch das Domizil Schweiz entschieden hat. Aber unternehmerisch gab es eigentlich einen anderen kritischen Moment, und zwar der russische Überfall auf die Ukraine. Ja, man unterhält keine Produktionsstätten in dem überfallenen Teil der Ukraine, aber Coca-Cola HBC hatte in den Jahren zuvor massiv in Russland investiert und musste dann wegen des Sanktionsregimes natürlich sämtliche Geschäfte rund um die Coca-Cola-Marken einstellen. Also keine Coca-Cola mehr produzieren und auch alles andere, was zu diesem Markenreich gehört, weg. Von einem Tag auf den anderen. Kann man sagen, oh Gott, dann haben sie ihr Geschäft verloren. Nein, haben sie nicht. Denn man ist nach wie vor mit lokalen Marken in Russland aktiv, unter anderem sogar mit einer eigenen Cola, nämlich der Dobry Cola. Ja, man macht dort wirklich aktives Geschäft. In der Berichterstattung des Unternehmens werden diese Aktivitäten natürlich immer ziemlich verdruckst dargestellt, bisweilen dann auch ausgeklammert. Ja, deswegen fällt es ein bisschen schwer, da wirklich auch mal Zahlen beizugeben, aber die russische Nachrichtenagentur Interfax, ja, also mit allen Disclaimern, die bei dieser Quelle notwendig sind, meldete im Sommer 2024, dass die russische Tochter von Coca-Cola HBC 2023 einen Gewinn von 10 Milliarden Rubel erwirtschaftet hätte. Und das sind rund 100 Millionen Euro, immerhin ein Sechstel des gesamten Konzernsgewinns in diesem Jahr. Und da muss man schon sagen, dieses Sanktionsregime hat unterschiedliche Facetten. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen Anleger, die eine oder andere Anlegerin, auch ein Thema, weshalb man sagt, also möchte ich nicht. Andere werden vielleicht sagen, okay, das ist vielleicht eine zusätzliche Fantasie, wenn das Sanktionsregime irgendwann dann vielleicht mal wieder wegfallen sollte. Auf jeden Fall, auch an dem Geschäft ist die Mutti in Atlanta wieder beteiligt. 21,6% hat man hier, auch hier wieder zweitgrößter Aktionär hinter eine Unternehmerfamilie, die das Geschäft damals aufgebaut hat.
Ja, und während Coca-Cola HBC umsatzmäßig eine Mischung aus etablierten Zielländern, Schwellenmärkten und Frontiermarken ist, nimmt unsere letzte Apfelaktie ganz gezielt die Emerging Markets ins Visier. Und das dann auch mal mit einem ganz klaren geografischen Fokus, nämlich Lateinamerika. Und auch hier begegnet uns wieder eine klassische Unternehmensgeschichte, denn im Jahr 1890, zeitgleich zu Ezra Chandlers Zusammenführung der von Pemberton zerstreuten Coca-Cola-Rechte, gründeten 5 visionäre Geschäftsmänner in Monterrey, Mexiko, eine Brauerei, die sich über die Jahrzehnte hin zu einem wahren Bier-Imperium entwickeln sollten. Und sie haben eben eine Holding gegründet mit dem Namen FEMSA, Fomento Economico Mexicano Sociedad Anonima, die mexikanische Wirtschaftsförderung. Klar, mit Bier. Aber nur Bier war dann jetzt ein bisschen schal, weshalb man dann Ende der 1970er Jahre gleich zwei neue Geschäftsfelder aufbaute. Einerseits OXXO, eine Kette von Convenience-Stores, vergleichbar mit 7-Eleven, kleine Läden, lange Öffnungszeiten, oft 24/7, Snacks, Getränke, Haushaltsartikel, Fertiggerichte, all das gab es in den Stores, und andererseits eben das erste Coca-Cola-Franchise.
Ja, und das entwickelte sich vom Start weg großartig, und das strahlte dann bis nach Atlanta, denn 1993 wurde aus diesem Franchise eine strategische Partnerschaft zwischen der Coca-Cola Company auf der einen Seite und FEMSA auf der anderen Seite, ein Joint Venture aus globaler Markenpower von Atlanta ausgehend und regionalen Vertriebsnetzen von Monterrey ausgehend, mit dem klaren Ziel natürlich, den Coca-Cola-Umsatz in Lateinamerika so richtig anzukurbeln. Problem dabei natürlich wieder, das Ganze ist halt asset heavy. Man brauchte Geld und wo hat man sich das besorgt? Nur im Grunde genauso wie Coca-Cola selber 1919, nur wenige Monate nach der Gründung, hat man auch dieses Joint Venture als Coca-Cola FEMSA an die Börse gebracht. Auch hier wieder, ne, diese Financial Engineering Kompetenz, diese konsequente Orientierung auf den Kapitalmarkt, die Nutzung des Kapitalmarkts wieder auch in den Emerging Markets. Zunächst ist man dann mit dem eingesammelten Geld erstmal so organisch gewachsen. Dann hatte man im Jahr 2003 plötzlich die Chance, einen der größten lateinamerikanischen Bottling-Betriebe zu übernehmen. Pan American Beverages für 3 Milliarden Dollar konnte man dann auch mit dem Standing am Kapitalmarkt übernehmen und hatte auf einen Schlag einen kontinentalen Player in Lateinamerika. Und heute ist dieses Gemeinschaftsunternehmen noch immer zu knapp 30% im Besitz von Coca-Cola. 50% knapp gehören den FEMSA-Aktionären. Das heißt, wir haben so 20% Streubesitz bei diesem Unternehmen. Und es ist tatsächlich nicht vom Umsatz her, aber von den Stückzahlen her der größte Coca-Cola-Abfüller der Welt. Ja? Mit 56 dieser hochkomplexen Abfüllanlagen in inzwischen 9 Ländern, wobei, das hört sich immer eindrucksvoller an, als es ist, 48% vom Umsatz entfallen noch immer auf Mexiko, 27% auf Brasilien. Aber naja, die anderen Länder, in denen man aktiv ist, da hat man entsprechendes Wachstumspotenzial. Und OXXO, du hast drüber gesprochen, diese Convenience-Store-Kette, die im selben Jahr gestartet ist wie die Coca-Cola-Konzession, OXXO hat inzwischen 23.000 Filialen, ist also damit eine der größten Convenience-Store-Ketten der Welt und in Lateinamerika natürlich deswegen so unglaublich interessant, weil sie täglich Millionen von Datenpunkten sammeln über das Konsumentenverhalten und die kann FEMSA und damit auch Coca-Cola FEMSA eben nutzen, um Produktentwicklung und Marketing in ganz besonderer Weise zu optimieren. Insofern, OXXO ist nicht Teil von Coca-Cola FEMSA, aber sie können natürlich auf das Netz im Vertrieb und in der Prognose zugreifen.
Ja, das ändert aber am Ende auch nichts am Risikocharakter der Emerging Markets. Die Erträge schwanken, nicht zuletzt auch aufgrund von Währungseffekten, die sowohl auf Rohwaren Auswirkungen haben, als auch in der Dollarbilanz durchschlagen. Und in den 2010er Jahren, da ist der Umsatz in US-Dollar kaum gewachsen, der Gewinn sogar zurückgegangen. Und nachdem die Finanzkrise die Schwellenländer-Rallye beendet hat, blickt die Coca-Cola FEMSA-Aktie, wie lateinamerikanische Aktien, aber auch insgesamt, auf verlorene 15 Jahre zurück.
Ja, in Dollar notiert die Aktie bei 80, etwa auf dem Niveau von 2010. Trösten kann man sich nur mit den Dividenden. Immerhin 35 Dollar gab es dann doch in Summe. Aber das ist keine großartige Performance. Und ja, wenn du schon länger einen Brasilien- oder Lateinamerika-ETF im Portfolio hast oder vielleicht sogar die Aktie von Coca-Cola FEMSA selbst, dann weißt du, wovon wir hier reden.
Ja, soweit die Geschichte. Eine der wertvollsten Marken der Welt. Hunderte von Produkte, 5 Aktien. Die Frage am Ende, für welche man sich entscheidet oder ob sie eh schon irgendwo mit drinne steckt, was man nicht schon eh im Portfolio gehabt oder ob man überhaupt in Coca-Cola investiert, in das tendenziell überzuckerte Getränk oder auch in zuckerfreie Varianten. Und ja, die sind ja aber auch nicht wirklich ganz gesund. Klar ist aber, Wachstumspotenzial wie bei KI oder Technologie, du hast es mehrfach erwähnt, darf man hier nicht erwarten. Dafür aber ein Geschäftsmodell, dessen Grundlagen und vor allen Dingen auch Treiber sich einfach erschließen als Wettbewerb und Innovation bei Halbleitern oder eben auch Software. Zumal Menschen auch im KI-Zeitalter nicht nur Wasser trinken wollen und gerade für mal so zwischendurch diese Erfrischung, ja sowas vielleicht ja auch immer gefragt wird. Oder um es dann auch mit den Worten von Warren Buffett zu sagen, wenn sie mir 100 Milliarden Dollar gäben und sagten, ich solle Coca-Cola die weltweite Marktführerschaft bei Erfrischungsgetränken wegnehmen, würde ich ihnen das Geld zurückgeben und sagen, dass das nicht möglich ist.
Tja, wobei der größte Investor unserer Zeit seine Wahl ja schon lange getroffen hat und zwar in doppelter Hinsicht. Ja, also er trinkt ja jeden Tag Cherry Coke, ja, dieses klebsüße Zeug mit dem Aroma, was hierzulande, glaube ich, nie so richtig angekommen ist. Findet man auch nur ganz selten und es gibt ja nach wie vor die Legende, dass Cherry Coke nur noch produziert wird, weil Buffett sie so liebt. Und ich habe ja tatsächlich im Studio immer eine Dose stehen von Cherry Coke mit Buffetts Porträt und das auch noch aus China. Die hat mir irgendwann mal der liebe Tobias Kramer mitgebracht. Die trinke ich natürlich nie, aber das ist eine schöne Erinnerung an diese Verbindung von Buffett mit Coca-Cola, die übrigens nicht nur mit den 2700 Kalorien zusammenhängt, die Buffett nach eigener Auskunft am Tag zu sich nimmt und von denen ein Viertel aus Coca-Cola kommt, also eine ganz besondere Diät, Halleluja. Sondern die eben auch aus der Aktie resultiert, denn Warren Buffett ist tatsächlich seit 40 Jahren Aktionär. Seit 1988, 89, da hat er zum ersten Mal in großem Stil Coca-Cola-Aktien gekauft, $1 Milliarde investiert in einer Zeit, wo das eine ziemlich mutige Entscheidung war. Denn wir hatten nicht nur die Coke Wars, sondern 88, das war direkt nach dem großen Crash an der Wall Street. Aber Warren Buffett hat uns ja gelehrt, sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Und er war damals gierig. Er hat nämlich diesen Burggraben gesehen, der mit der Marke verbunden war. Das musste er auch vielfach verargumentieren. Das war nicht allgemein Konsens, sondern man hat gesagt, naja, eigentlich geht er ein bisschen von seiner ganz klaren Value-Doktrin weg. Aber er hat das konsequent dann ausgebaut und Coca-Cola zur zeitweise größten Einzelposition in seinem Portfolio gemacht. Bis 1994 hat er gekauft und dabei insgesamt $1,3 Milliarden ausgegeben für exakt 400 Millionen Aktien. Ja, heute ist Coca-Cola nach Apple, American Express und Bank of America immer noch die viertgrößte Aktienposition im Portfolio. Er hat niemals verkauft, aber Coca-Cola hat, das sind wir wieder mal beim Thema Financial Engineering, eigene Aktien zurückgekauft, wodurch dann der Anteil von Buffett ohne zusätzliche Käufe tatsächlich von anfänglich 6 auf inzwischen 9% gestiegen ist. Damit ist er natürlich ganz klar der größte Aktionär von Coca-Cola. Der Wert dieser Position aktuell $25 Milliarden. Das ist ungefähr das 20-fache seiner Investition. Und dazu gibt es eben auch die ganze Zeit jährlich steigende Dividenden. Ja? Also allein dieses Jahr bekommt Buffett mehr als $800 Millionen von Coca-Cola in die Berkshire-Kasse überwiesen. Ja? Und jetzt setzt das mal in Relation zu den 1,3 Milliarden, die er ursprünglich gezahlt hat, dann kommen wir hier auf eine realisierte Dividendenrendite, also eine Yield on Cost von über 60%. Und da sieht man dann, wie Dividendenwachstum und die entsprechende Wertschöpfung für Aktionäre über lange Zeit mit einem erfolgreichen Unternehmen tatsächlich funktionieren. Und noch eine Zahl dazu, insgesamt hat Berkshire allein seit 1994 $29.27 je Aktie an Dividenden erhalten. Das macht in Summe $11,7 Milliarden und das ist allein das Neunfache des investierten Kapitals. Er hat also das Neunfache als Dividende bekommen und dazu noch die Wertsteigerung. Wenn das kein Beispiel für Compounding ist, dann weiß ich es auch nicht mehr.
Ja, natürlich, beim Einstieg hatte das Value-Genie Warren ein großartiges Timing. Von 1988 bis 1998 war die Coca-Cola-Aktie ein 10-Bagger, bevor der Kurs binnen weniger Jahre um 60% abgestürzt ist und die Aktie quälende 15 Jahre dann unter Wasser lag, weil die Bewertung zur Jahrtausendwende mit mehr als dem 40-fachen Gewinn weder durch Stabilität noch durch Wachstum zu rechtfertigen war. Aber diese Exzesse, die sind lange vorbei. Derzeit wird Coca-Cola mit dem 20-fachen der erwarteten Gewinne bewertet. Ikonische Marken in anderen Bereichen sind deutlich teurer, siehe zum Beispiel L'Oreal.
Ja, es ist ein ganz wichtiges Thema, dass wir eben auch bei Coca-Cola, bei einem so großartigen Qualitätsunternehmen, eben diese lange, hier ja wortwörtlich was zu nehmen, Durststrecke hatten, die Aktionäre erstmal durchstehen mussten, um dann anschließend wieder zu partizipieren. Wobei natürlich die Dividenden durchaus dabei geholfen haben, sofern man nicht gerade 1998 am absoluten Hoch damals eingestiegen war. Aber wer in den 90er Jahren Coca-Cola gekauft hat, konnte dann insgesamt schon entspannt bleiben, sofern man mit der Gesamtstrategie und diesen Wollten des Unternehmens dann damals auch noch klargekommen ist. Ja? Dann hast du erwähnt, die aktuelle Bewertung 20-faches der erwarteten Gewinne ist jetzt auch nichts, wo einen das so anschreit direkt, so, oh, Schnäppchen, das ist ja total günstig, ja, im Vergleich zu L'Oreal, ja, aber da sollte man halt auch bedenken, so eine Asset-Light-Plattform, die aus so einem ikonischen Marktportfolio Bruttomargen von 60 und operative Margen von 30% erwirtschaftet, ja, die wird immer ihren Preis haben. Auch wenn das Wachstum beim Gewinn je Aktie und bei der Dividende nur im unteren bis mittleren Prozentbereich liegt. Ja, und wer sich damit eben nicht wohlfühlt, und das ist ja das Schöne in diesem Cola-Kosmos, wer es billiger mag, der kann dann einfach auf die Abfüller schauen, die allesamt günstiger bewertet sind. Ja, und das ist ja auch klar, Spiegelbild der Kapitalintensität, der geringeren Margen und auch der höheren Volatilität der Erträge. Wobei, wenn wir jetzt einfach so sagen, ja, die Abfüller, ist das, wie wir gesehen haben, ja auch ein bisschen unfair. Es ist zu grob verallgemeinernd, denn jede Abfüllaktie hat ihre eigene Story und damit auch aus deiner Sicht ihren eigenen potenziellen Investment Case. Wenn wir nochmal zurückgehen, kurz das Abspulen, Coca-Cola Consolidated, Coke, ja, das ist amerikanischer Exzeptionalismus lässt grüßen. Natürlich, der am höchsten bewertete Abfüller hat die sauberste Bilanz und einen extrem erfolgreichen Track-Record bei Übernahmen kleiner Abfüller. Ja, da ist das organische Wachstum begrenzt, aber es ist natürlich, nomen est omen, wieder eine Konsolidierungsstrategie. Die Investitionen gerade jetzt in Automatisierungstechnologie, Prozesstechnologie, auch KI, werden dazu führen, dass weitere Abfüller in den USA nicht selbstständig bleiben können. Und dann wird die Frage sein, wollen die eher an Private Equity verkaufen, an externe Investoren oder nicht an jemanden, der das Geschäft kennt? Und da sind natürlich auch dann, weil immer noch große Familienbetriebe dabei sind, so gewisse emotionale Themen wichtig sind. Das heißt, Coke kann weiterhin sich als Konsolidierer künftig profilieren.
Neben Coke, CCEP, Coca-Cola Euro-Pacific Partners, die haben die größte geografische Ausdehnung und bezieht das Potenzial vor allem aus der Optimierung der 2,5 Dutzend tendenziell fortgeschrittenen Zielmärkte. Und Technologie ist dabei ein ebenso starker wie kurzfristiger, kostenintensiver Hebel, wenn es um Automatisierung, Logistik, Sortiment, Preispunkte und personalisiertes Marketing geht. Und diesen Hebel, den muss CCEP auch bedienen, um die aktuelle Bewertung dann auch zu rechtfertigen.
Ja, Aktie ist gut gelaufen. Die müssen jetzt was tun, um die nächste Stufe zu zünden. Ja, dann haben wir gesprochen über Coca-Cola HBC, also Hellenic Bottling Company. Ja, das ist ein diversifiziertes Investment in vorwiegend kleinere Märkte mit höherem Wachstumspotenzial, aber eben auch entsprechenden Risiken, die nicht nur aus der Währung entstehen, sondern eben auch aus regulatorischen oder eben politischen Themen. Und ja, dazu ist diese Russland-Connection eben eine Frage der persönlichen Maßstäbe. Die eine will es überhaupt nicht, der andere sagt, naja, ist halt auch ein entsprechender Werttreiber, wenn die Sanktionen irgendwann wieder fallen, dann müssen die nicht neues Geschäft aufbauen, sondern die haben das Geschäft und können es einfach relativ einfach wieder hochskalieren, ist also letztendlich ja eine Aktie mit sehr starker Russland-Fantasie, wenn man das dann will.
Genau, und dann zuletzt die vierte Geschichte, über die wir gesprochen haben. Coca-Cola FEMSA, eine typische lateinamerikanische Story. Nach der langen Durststrecke zu Recht am niedrigsten bewertet, gleichzeitig aber mit dem höchsten Potenzial. Wenn es gelingt, die Erträge zu stabilisieren und vor allen Dingen die Abhängigkeit zu den Kernmärkten Mexiko und Brasilien auch zu verringern und das Potenzial in den Märkten, wo sie auch noch unterwegs sind, entsprechend zu heben.
So. Jetzt wird's aber irgendwie Zeit für eine Coca-Cola, eine Refreshment-Pause wieder. Und vielleicht auch für dich, aber vielleicht sagst du auch, boah, ich kann mich da irgendwie immer noch nicht entscheiden oder auch gar nicht so richtig begeistern. Naja, dann wartest du einfach ein paar Wochen, bis wir Anfang 2026 auch den Erzrivalen Pepsi unter die Lupe nehmen werden und dabei ja dann auch etwas zu knabbern haben. Denn Pepsi, das sind ja nicht nur Erfrischungsgetränke. 50% vom Umsatz entfallen auf salzige Knabbereien. Und da gibt es natürlich auch entsprechende Storys, entsprechende Chancen und auch gerade in den letzten Monaten entsprechende Risiken, die wir dann gemeinsam ausleuchten wollen. Für heute aber erstmal vielen Dank, dass du deine Zeit mit uns verbracht hast. Wenn es dir gefallen hat, dann erzähl es gerne weiter. Schreib uns eine Bewertung, gib uns Sterne und natürlich sag uns, was wir in Zukunft hier im Podcast machen sollen, wen wir einladen könnten, welche Themen für dich spannend wären, wo du Fragen hast. Wir freuen uns auf deine Nachricht an podcast@scalable.capital oder in den sozialen Netzwerken Scalable Capital oder bei mir @cwröhl. Für heute danke, tschüss und Gruß aus Berlin.